Willkommen zu meinem Beitrag Lebensraum. Jeder Eingriff des Menschen in die Natur bevorteilt eine Art oder benachteiligt damit eine andere Art. Immer, ob unbeabsichtigt oder beabsichtigt. Lediglich vielen indigenen Völkern gelingt ein Leben ohne manipulative Eingriffe, damit in vollendeter Nachhaltigkeit. Wir hingegen steuern ins größte menschengemachte Artensterben der Geschichte. Es sind schon 40% aller lebenden Arten bestandsgefährdet. Circa 42% der Vögel, 71% der Reptilien, die Hälfte aller Amphibien. Die Biomasse der Insekten ist um drastische 75% zurückgegangen. Auch sind 30% der Pflanzen im Bestand mittlerweile gefährdet. Viele schon ausgestorben. Mit Hochgeschwindigkeit steuern wir wohlwissend auf eine Katastrophe zu. Es ist heute schon zu sehen, zu spüren und lange schon zu messen. Weiterhin aber ist der Mensch der Meinung, alles nach seinen Vorstellungen steuern zu können. Viele sogar der Meinung, dass es in einer Kulturlandschaft überhaupt nicht anders möglich ist. Warum eigentlich? Woher wollen wir das tatsächlich wissen? Es gibt bis heute in Deutschland keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass es auch ohne Regulierung funktioniert. Auch hier sind andere Nationen viel weiter. Wir meinen nur, in einer Kulturlandschaft jeden Quadratmeter im Griff haben zu müssen. Flächen ohne uns, zum Beispiel Tschernobyl oder Fukushima, haben sich innerhalb weniger Jahrzehnte vollständig erholt, weisen heute beste Biodiversität auf. Warum messen wir nicht endlich? Weisen ein großes Areal aus, gehen wissenschaftlich vor. Wahrscheinlich schon deshalb nicht, weil in diesem Gebiet auch keine Holzwirtschaft und keine Bejagung stattfinden dürfte. Einige Menschen also nur verzichten müssten. Die EU-Biodiversitätsstrategie sah genau das kürzlich vor, wollte 10% der Flächen besonders streng geschützt ausweisen, also ohne Forstwirtschaft und ohne Jagd. Was dieser Lobby aber schnell und eiligst an uns still und leise vorbei dann zerschlug. Siehe auch meinen damaligen Beitrag Naturschutzgebiete. Auf über 99% aller Flächen, absolute Wildnis, gibt es tatsächlich nur noch zu 0,6% in Deutschland, geben wir an, welche Pflanzen wo und wie zu wachsen haben. Meist kurzfristig und ausschließlich ertragsorientiert. Auch bilden wir uns ein, maßen uns an, auch alle Tiere in den Beständen dahingehend regulieren zu können oder regulieren zu müssen, beziehungsweise überhaupt regulieren zu können. Allein die ständig über Jahrzehnte steigenden Wildtierzahlen beweisen schon mal das Gegenteil. Kleinere Tierarten bekämpfen wir chemisch, größere erschießen wir. Oft aber versuchen wir auch bestimmten Tieren, zum Beispiel Bestandsgefährdeten, mehr Vorteile zu bieten, um deren Population wieder zu erhöhen. Manchmal aus Naturschutzgründen, vielleicht auch manchmal nur aus kommerziellen Gründen oder zur Imagepolitur. Auch nennen wir die unkontrollierten, ausufernden Überpopulationen dann Schädlinge oder gar Plagen, um auch hier wieder nur radikale Formen der Vernichtung zu legitimieren. Ein Beispiel der Handlung bei zu viel Bestand, der Borkenkäfer. Dieser wurde von uns in seiner Lebensweise stark bevorteilt, denn wir boten ihm den völlig unnatürlichen Lebensraum, die Monokulturen, einzig oft aus Fichten bestehend. Tatsächlich noch von manchen Menschen Wald genannt, boten ihm beste Lebensbedingungen, indem wir dafür sorgten, dass fast alle seine über 300 Fressfeinde nicht mit in diese Holzplantagen folgten. Biodiversität sieht anders aus. Biodiversität, also Artenvielfalt, bringt eben auch, um beim Beispiel zu bleiben, die Fressfeinde mit. Fast jedes Tier benötigt bestimmte Pflanzen, viele Pflanzen bestimmte Tiere. Es funktioniert bestens in größter Vielfalt. Nur so existiert eine stabile Ausgewogenheit. So können Störungen, Schwankungen sofort kompensiert werden. Ein Beispiel bei zu kleinem Bestand bzw. großer Bestandsgefährdung, der große Brachvogel, siehe auch das Foto Mutter mit Küken, gilt als stark bedroht und ist in den meisten Ländern schon auf der roten Liste Mitteleuropas verzeichnet. Ein ausreichender Bruterfolg in den genutzten Kulturlandschaften setzt voraus, dass dem Brachvogel auf den Nutzungsflächen genügend Zeit zum Brüten bleibt. Mähtermine drängen. Verbliebene Feuchtgrünland und Niedermoore sind exzessiv zu nutzen bzw. in der Natur zurückzuführen. Oft aber wird gerade im Zusammenhang zum Erhalt dieser wunderbaren Vögel die Jagd auf das Raubzeug genannt bzw. damit legitimiert. Auch hier wieder typisch Mensch. Nicht das Problem behoben, sondern nur verschoben. Natürlich ist mit dem Töten von Fuchs, Marder, Wiesel, Waschbär und auch den Krähen zunächst einmal augenscheinlich dem Brachvogel geholfen. Tatsächlich langfristig aber viel mehr, wenn er seine Lebensräume zurückerhält und damit auch seine Nahrung wie Regenwürmer, Asseln und viele Insekten im Bestand durch bessere Lebensräume erholen kann, was aber durch landwirtschaftliche Nutzung, Verdrängung erschwert wird. Die Populationen sind nur so marginal oder kurzfristig auf Erholungskurs, indirekt wird der Ort, die Gesamtsituation nur verschlechtert. Immer wird es einen Anteil geben, der Prädatoren zum Opfer fällt. Da das Gesetz Fressen und gefressen werden immer und überall seine Gültigkeit in der Natur hat. Der richtige Weg ist also nicht natürliche Dezimierung, Prädatoren abzuschaffen, sondern die natürlichen Lebensbedingungen auszubauen, zu schaffen. Was wird sonst der nächste Schritt sein? Sind nach den oben aufgezählten zu bejagenden Arten dann die Mäusebussarde, Rohrweiden, Graureiher und Störche dran, die alle als Kükenprädatoren die Bohnenbrüter dezimieren? Geforderte Jagd auf Raubzeug, wie es bewusst respektlos und einschlägig benannt wird, Beutegreifer, der korrekte biologische Ausdruck wäre, klingt logisch und tatsächlich erstmal in flacher Betrachtungsweise nachvollziehbar. Aber eine Reduktion der Füchse, der Gesundheitspolizei von Mutter Natur, würde erneut eine andere Spezies dann benachteiligen oder bevorteilen. In Gebieten, in denen viele Füchse lebten, trugen Mäuse weitaus weniger Zeckenerreger, der Lyme-Borreliose in sich. Als Grund dafür identifizierte er den Einfluss der Beutegreifer auf das Verhalten von Mäusen, die als Hauptreservoir der Borreliose-Erregers gelten. Auch werden eifrig Zaunanlagen gesetzt, als Schutz bzw. für den Inhalt der etwaigen Bodenbrüter. All diese Maßnahmen sind aus der einen oder anderen Perspektive durchaus nachvollziehbar. Aber bringen diese nachhaltig, vor allem langfristig, den Erfolg? Zäune sind eine rasche und selten gute Maßnahme, solange sie andere Wildtiere nicht maßgeblich behindern. Sie dürfen aber nur kurzfristig eingesetzt werden. Zu meinen, dass das die endgültige Lösung ist, die langfristige Lösung ist, ist falsch. Zäune im großen Stil, zum Beispiel den Autobahnen entlang, zerschneiden Landschaften, machen den wichtigen genetischen Austausch ohne Wildtierbrücken fast unmöglich. Kein Wunder, wenn man heute schon, zum Beispiel in Süddeutschland, große genetische Defekte, Missbildungen am Rotwild feststellt. Im Beispiel der Bohnenbrüter können sie im kleinen punktuellen Stil im Übergang zur Schaffung von besseren Lebensräumen sehr wohl der vernünftige Ansatz sein. Zumal so der Abschuss wichtiger Wildtiere, Prädatoren, schon mal ausbleiben kann. Wenn wir die Problematik am Schopfe packen, wenn wir den Lebensraum schaffen, der Insektenwelt Möglichkeiten durch zum Beispiel mehr Grünstreifen bieten, wäre das nicht der bessere Weg? Rückgang der Bodenbrüter oder gar der Biodiversität kann den Prädatoren wie dem Fuchs nicht angelastet werden. Trotz der intensiven Fuchsjagd der letzten Jahrzehnte ließ sich der Rückgang von Rebhühnern, Fasanen, Feldhasen vieler Bodenbrüter nicht mal ansatzweise aufhalten. Der Verlust der Artenvielfalt, insbesondere unter den Bodenbrütern, beruht vielmehr auf die Zerstörung ihrer Lebensräume und den damit einhergehenden Insektenverlusten als Futterquelle. Im Kanton Genf, in der Schweiz, in England, in Schottland und auch in Wales und Luxemburg wurde nach der Einstellung dem Verbot der Fuchsjagd sogar eine kräftige Zunahme der Artenvielfalt festgestellt. Trotz aller Bemühungen nutzt es am Ende natürlich nicht, wenn wir hier tatsächlich alle Voraussetzungen schaffen, der Zugvogel aber neben vielen anderen dann in Frankreich noch bis 2020 geschossen wurde. Für einige Rastgebiete in der französischen Atlantikküste wurde das Verbot allerdings schon wieder aufgehoben. Dort dürfen zwischen Anfang August und Ende Januar Brachvögel auch heute geschossen werden. Für das Gebiet der Europäischen Union sind insgesamt 82 Vogelarten als jagdbar eingestuft, darunter auch zahlreiche, mittlerweile im Bestand bedrohte Arten. Es geht ganz klar keinesfalls bei der Jagd, insbesondere bei der Hobbyjagd, nicht um Naturschutz, sondern oft nur um eine schlichte Bedürfnisbefriedigung einer schießenden Minderheit. Wie so oft werden in den Anfängen der Argumentationsketten nur solche Argumente eilig zur Legitimation der Spaßtötung nach vorn geholt. Hier also der Fuchs geschossen, da er Bodenbrüter frisst. Natürlich macht er das, und das soll er auch, obgleich wissenschaftliche Messungen auch in diesen Gebieten bezeugen, dass bis zu 90% der Mageninhalte Mäuse sind. Dann auch viele wirbellose Tiere und auch Pflanzen sowie Aas verdrückt werden. Wenn wir aber die Lebensräume verändern, nicht zum alleinigen Vorteil des Brachvogels, sondern für die gesamte Biologie, dann ist die schwache, aber natürliche Dezimierung anderer fleischfressender Wildtiere absolut vertretbar, die angeblich zum Wohl der Natur korrigierende Bejagung damit völlig überflüssig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich zum nächsten Beitrag. Dankeschön.